Maske, dann könnt ihr mich besser verstehen. Und der Abstand ist hier gegeben. Ja. Mir ist wohl in dem Herrn. Das Lied, ja, ist ein sehr eingängiges Lied, ne? Ist sehr schön, aber es hat auch eine große Aussagekraft. Mir ist wohl in dem Herrn. Ja. Danke. Wenn uns im Herrn wohl ist, dann können wir uns in der Welt nicht mehr zu Hause fühlen. Denn der Herr ist über alle Welt, über alle Sünde, über alles Menschliche, Fleischliche erhaben. Und wenn wir uns in ihm wohlfühlen, dann ist das genau richtig. Dann sind wir genau am richtigen Ort. Ja, ich darf zunächst Grüße ausrichten von meiner lieben Frau, die aus Vorsichtsgründen, weil sie eine Operation vor sich hat, nicht mitgekommen ist. Ihr habt dafür sicherlich Verständnis. Ist schon einmal verschoben worden, sie muss am Fuß operiert werden und sie möchte, dass das nicht gefährdet wird. Und dann darf ich Grüße bestellen von Stefan Schicht. Wir hatten gestern Abend die Abendmahlsfeier in der Gemeinde und da hat er mir gesagt, grüß die Gemeinde in Bützow. Nächste Woche haben wir Taufe, nächsten Sonntag. Und danach, denke ich, werden wir auch wieder mit den Gottesdiensten in ähnlicher Weise vielleicht anfangen, so wie ihr das hier auch macht. Also liebe Grüße von Gemeinde zu Gemeinde und ich denke, ich kann auch Grüße zurücknehmen. Ihr kennt das ja schon von mir. Ihr braucht viel Mut, um heute auch wieder zuzuhören. Es sind nicht ganz so bequeme Dinge, die uns das Wort Gottes heute auch vermitteln will, durch seinen guten Heiligen Geist. Aber weil es vom Herrn ist und weil das Wort vom Herrn ist, wollen wir es auch hören und wenn möglich mit einem guten und aufnahmebereitem Herzen annehmen und auch verarbeiten und danach tun. Heute ist nur ein einziger Vers. 1. Petrus 3, der Vers 8. Und den möchte ich uns jetzt vorlesen. Und wem es möglich ist, den bitte ich nochmal aufzustehen. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und demütig. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und demütig. Herr, du gibst uns durch dein Wort eine Weisung, wie du uns sehen willst. Und damit du uns so sehen kannst, muss dein Heiliger Geist in uns arbeiten, damit wir so werden. Bitte wirk es doch durch deinen Geist, dass das auch geschieht. Erstens, dass wir bereit sind, dein Wort anzunehmen, dass wir es in einem guten und feinen Herzen verarbeiten und dann auch dir gehorchen und dann auch tun. Bitte hilf uns, dein Wort richtig zu verstehen und sprich zu uns durch deinen guten Geist in unser Herz hinein. Wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich jetzt um Gnade zum Reden und auch zum Hören. Amen. Wir nehmen Platz. Ich habe diese heutige Botschaft überschrieben mit der Überschrift Der Umgang der Heiligen und Gerechten mit Gottlosen und Ungerechten. Ich muss allerdings vorausschicken, nicht alle Heiligen sind gerecht in ihrem Tun und nicht alle Gottlosen sind ungerecht. So viel vorweg. Und dann wird auch klar, dass das Bewährungsfeld für die Nachfolger Jesu Christi immer die Gemeinde und die Welt ist. Beides ist voneinander nicht zu trennen. Beides ist uns verordnet. Die Welt beobachtet die Frommen sehr genau. Ich habe das mal an unserer Arbeitsstelle feststellen dürfen oder müssen, wie ich mich in einer Weise nicht so ganz korrekt verhalten habe und eine von meinen Arbeitskolleginnen sagte mir, du sollst nicht sündigen. Da war ich innerlich ganz sofort betroffen. Die Welt beobachtet die Frommen ganz genau. Und eigenartigerweise wissen sie auch, wie sich die Frommen zu verhalten haben. Wenn sie untereinander, die Frommen, keine Liebe haben, wird man es ihnen nicht abnehmen, dass sie Erlöste sind und dass ihr Evangelium das die einzige Botschaft zum Heil der Welt ist. Wenn sie aber untereinander Liebe haben, werden die Menschen verstehen können, dass sie Bürger der oberen Welt und Gotteskinder sind. In Johannes 13, Vers 35 sagt der Herr zu seinen Nachfolgern, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Auch Weltmenschen gehen freundlich miteinander um. Auch Weltmenschen haben Liebe zueinander. Aber wenn es mal eng wird, wenn die Ressourcen mal knapp werden, wenn es gar um das Leben geht, dann, denke ich, ist die Liebe der Weltmenschen zueinander auch ein Stückchen zu Ende. Aber in der Gemeinde soll es anders sein. Der Herr sagt, wenn ihr Liebe habt, ist das das Kennzeichen für die Menschen, die euch beobachten. Das ist für die Menschen draußen sehr wichtig. Und genauso wichtig ist es für alle, die in die Gemeinde hineinkommen, als junge Christen, die Gemeinde ansehen und erleben und feststellen, ob wirklich Liebe da ist. Alle Gläubigen bekommen mit der Bekehrung vom Herrn ein himmlisches Geschenk. Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Jeder Einzelne, der sich zum Glauben entscheidet, der zum Ruf Jesu Ja sagt, der bekommt ein wunderbares Geschenk, den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist verbunden mit der Liebe Gottes. Diese Agape-Liebe vom Herrn ist unabhängig von Sympathie oder Antipathie. Sie ermöglicht sogar die Liebe des Feindes, sie ermöglicht die Liebe eines Gegners und sie ermöglicht die Liebe auch zu den Unsympathischen. Nicht, dass wir das könnten. Wir sind als Menschen dazu nicht in der Lage, über unseren Schatten zu springen. Vielleicht gelingt es auch Christen nicht sofort. Aber wir üben uns ein, wenn wir es denn wollen, und Demut und Sanftmut auch für uns geistliche Ziele sind. Matthäus 11, 29 sagt der Herr Jesus: Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und so ermahnt und ermutigt uns Petrus im Vers 8: Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und demütig. Mit endlich fasst Petrus das Vorangegangene, was wir in den vorigen Predigten gehört haben, zusammen. Als es um die Sklaven ging, um die Bediensteten, um die Frauen, um die Männer, wie sie zusammenleben sollten und so weiter. Petrus sagt hier: Alle, endlich aber seid alle. Alle in der Gemeinde. Jeder Einzelne, ohne Ausnahme. In der Gemeinde geht es niemals um intellektuelle Überlegenheit. Es geht niemals in der Gemeinde um ein überragendes Können. Es geht niemals in der Gemeinde um klangvolle Namen oder um Titel. Es geht immer in der Gemeinde um ein neues, von Christus bestimmtes, vom Heiligen Geist geprägtes Wesen. Weg von der Ich-Sucht hin zur Art Jesu. Weg vom Wesen dieser Welt hin zur Wesensart des Himmels und den Maßstäben, die vor Gott gelten und vor Gott dem Vater sehr kostbar sind. Deshalb ist es für den Herrn viel wichtiger, wie wir sind, als was wir tun. Ich sage es nochmal. Deshalb ist es für den Herrn Jesus sehr viel wichtiger, wie wir sind, als was wir tun. Das sehen wir auch zum Beispiel in der Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, wo allem Tun und allen Werken voran durch den Herrn die Seligpreisungen gestellt werden. Als allererstes will der Herr in unserem Wesen uns umgestalten, umformen hinein in das Bild, das er von uns hat. Zuerst formt der Töpfer den Ton, gestaltet ihn zu einem Gefäß zur Ehre, oder er gestaltet mit dem Ton ein Gefäß zur Unehre, je nach der Art des Tons. Erst dann erfüllt ein Gefäß einen Zweck, einen Dienst, eine Funktion. Stellen wir uns die Frage: Bin ich ein guter Ton oder bin ich ein verunreinigter Ton? Mit Steinen und Klunkern versehen, dass ich nur zu einem groben Gefäß tauge, vielleicht für Müll oder für Abfall. Oder bin ich ein Gefäß von gutem Ton zur Ehre Gottes? So oder so. Aber gäbe es Gott aus Gnaden, dass du nicht völlig unbrauchbar bist und zerschlagen werden musst, weil alles Bemühen des Töpfers umsonst war. Es liegt an dir, ob du wirklich Vergebung am Kreuz suchst oder die Sünde in deinem Leben weiterhin zulässt. Wir haben die Wahl, entweder der Weg zum Kreuz in die Vergebung oder den Weg mit der Sünde weiterhin. Denn noch ist Gnadenzeit und noch ist Umkehr möglich. Noch sind gute Tage, wenn sie uns jetzt auch nicht so gefallen. Aber es ist noch Gnadenzeit. Nutzen wir sie doch zur Buße, zur Umkehr und zur Heiligung. Und dann sagt Petrus, seid gleichgesinnt. Wie können wir gleichgesinnt werden? Es genügt nicht, mit anderen Christen gemeinsame Interessen zu haben, etwa für die Stadt oder das Land zu beten oder der Welt ein Bild der äußeren Geschlossenheit zu geben. Wenn nicht Christus und seine Verherrlichung und Ehre und sein Wort und Wille uns mit anderen Gläubigen verbindet, und zwar ohne Abstriche und Tabus, kann niemals Einmütigkeit und gleiche Gesinnung dauerhaft verbinden. Es wäre eine Hülle ohne Inhalt, wie eine Tüte nur mit Luft gefüllt. Und deshalb ist Ökumene schlicht und einfach die Vorbereitung der Einheitskirche der Endzeit. Und auch evangelische Allianzen sind oftmals auch diesem Trend unterlegen. Von einzelnen guten Ausnahmen einmal ganz abgesehen. Machen wir uns nichts vor. Den Mut zur Wahrheit und zur Klarheit des Wortes Gottes haben wir nur noch bei wenigen Gläubigen. Und auch in frommen Kreisen sind Bezeichnungen wie Ewiggestrige und Fundamentalisten Ausdruck für Störenfriede geworden, die den frommen Einheitsbrei nicht mitmachen. Wenn ihr im Internet verfolgt oder mitbekommen habt, wie man mit Olaf Latzel umgeht, der ein Prediger der Wahrheit ist und der in seiner St. Martini-Gemeinde in Bremen einen Kurs geleitet hat, wo es um die menschlichen Beziehungen zueinander ging, und er nach dem biblischen Befund Fragen der Homosexualität und der lesbischen Liebe nach Gottes Wort auch bezeichnet hat, so hat man ihn jetzt in einen Amtsenthebungsverfahren hineingedrängt. Grüne und Linke haben die Kirche verunsichert, haben Gläubige bedroht, die Kirche beschmiert mit Farbe, das Auto von Olaf Latzel zerkratzt und gegen ihn Klage eingereicht, weil der Mann den Mut hatte, nach dem Zeugnis der Schrift Homosexualität und lesbische Liebe als Sünde vor Gott zu bezeichnen. Er hatte schon mal Probleme, als er die Religionen als Götzendienst dargestellt hat. Das hat sich dann wieder beruhigt, aber er ist ein erklärter Feind der Linken und der Grünen und der Liberalen und die greifen ihn jetzt an. Und im Internet sind schon, glaube ich, 16.000 Unterschriften für Olaf Latzel und zur Bestätigung und zur Hilfe für ihn eingereicht worden. Wenn man heute die Wahrheit der Bibel sagt, nicht angriffig, nicht gegen die Menschen, sondern nur das, was die Bibel Sünde nennt, auch Sünde nennt, dann ist man schon ein erklärter Feind der sogenannten Aufgeklärten oder Liberalen. Der Herr sagt in Matthäus 7, Verse 13 und 14, geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Der Herr Jesus sagt seinen Jüngern, wenn ihr zu meinem Wort steht und zu dem, was ich gesagt habe und was die Apostel und das Wort Gottes sagt, werdet ihr steinige Wege gehen. Enge Wege, enge Pforten. Und genau das ist auch heute der Fall. Das war eigentlich zu allen Zeiten so. Aber in der Endzeit verdichten sich die Dinge noch mehr und da kommt immer klarer zum Ausdruck, was das Wesen der Welt und was das Wesen Gottes ist. Der Herr sagt uns, wenn ihr mir im Glauben nachfolgt, werdet ihr steinige Wege und enge Pforten durchschreiten müssen. Je breiter auch im geistlichen Sinn die Pforten und Türen der Kirchen und Gemeinden werden, umso mehr weltliches Denken und eigene Meinungen, umso mehr Sünde und Ungehorsam, umso mehr Religionen und liberale Theologie werden zugelassen und sind schließlich willkommen. Erst werden die Dinge zugelassen, dann gewöhnt man sich daran und schließlich ist es willkommen. Es gibt auch noch den anderen Aspekt der fleischlichen Neigung zur Rechthaberei und Streitsucht. Gewiss gibt es Lehrgegensätze in biblischen Grundfragen, die nicht verwischt werden dürfen. Da ist Toleranz auch nicht angebracht. Petrus ermahnt aber die Gläubigen, niemals aus nebensächlichen Punkten und untergeordneten Fragen die Bruderschaft leichtfertig aufzugeben. Niemals. Geistlicher Durchblick und die Gabe der Geisterunterscheidung schenkt der Herr seiner Gemeinde immer, wenn sie darum bittet. Deshalb heißt es in Jakobus 1, Vers 5, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Jeder gläubige Christ empfängt mit seiner Bekehrung den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist im Gläubigen zeigt ihm den Weg der Wahrheit Gottes. Jeder gläubige Christ kann, wenn er sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, in der biblischen Lehre aufnimmt und akzeptiert, feststellen, was ist gut, was führt zum Ziel, was ist richtig und was ist verkehrt. Das ist keine Frage des Intellekts. Das ist auch keine Frage des Bibelwissens. Es ist eine Frage des Heiligen Geistes, der uns zeigt, was die biblische Wahrheit ist, was wir unterstützen sollen und wo wir uns dagegen zu positionieren haben. Der Wahlspruch Zinzendorfs, der gilt auch heute noch. In notwendigen Dingen Einheit. In untergeordneten Dingen Freiheit. Und in allen aber die brüderliche Liebe. In notwendigen Dingen Einheit. In untergeordneten Dingen Freiheit. In allen aber die brüderliche Liebe. Ein schönes Wort. Einmütigkeit und Gleichgesinntsein kann aber viel kosten an Mühen um die Brüder und Schwestern und an Demut und Selbstentäußerung. Die Gemeinde und ihr Zeugnis in der Welt ist aber nur dann gesegnet, wenn die Gläubigen auch diese Gesinnung wirklich haben. Johannes 17, Vers 21 sagt der Herr, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Mir ist wohl in dem Herrn. Habt ihr zu Anfang das Lied gehört? Eins sein in Christus, so wie Christus im Vater. Dann sagt Petrus, seid mitfühlend. Es heißt wörtlich Mitleid empfindend. Im Mitleiden kommt zum Ausdruck, wie eng wir miteinander als Glieder eines Leibes verbunden sind. Ist mir der Bruder oder die Schwester mehr oder weniger gleichgültig, sollte ich mich ernsthaft fragen, ob ich auch mit Christus noch wirklich eins bin. Seid voll brüderlicher Liebe, voll davon, nicht nur ein wenig, nicht nur sonntags oder zur Bibelstunde, voll brüderlicher Liebe. Hebräer 13, Vers 1, die Bruderliebe bleibe. Das ist auch möglich, weil es nicht aus uns selbst kommt, sondern von Gott geschenkt ist. Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wenn wir diese Liebe mit anderen teilen, wird sie nicht weniger, sondern sie wird mehr. Seid barmherzig. Das heißt, lasst euch die Not anderer durchs Herz gehen. Aller Einsatz für andere beginnt immer damit, dass man die Not des anderen mitempfindet, mitleidet. Das tut manchmal weh. Und manch einer wendet sich auch von der Not, will oder kann es nicht ertragen. Ich denke manchmal an die Veröffentlichungen von Open Doors. Und ich muss auch zugeben, es fällt mir oft ganz, ganz schwer, das zu lesen. Und manchmal verzichte ich auch drauf. Aber der eigenen Not, wenn sie uns trifft, kann man auch nicht ausweichen. Und wie dankbar sind wir dann, wenn wir selbst in Not sind, für die Hilfe und die Zuwendung anderer. Kolosser 3, Vers 12, zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Zieht an, heißt, es ist ein aktives Tun. Diese Dinge wachsen nicht von alleine. Demut, Güte, Milde wird durch den Heiligen Geist gewirkt und muss geübt werden, muss erlernt werden. Es ist ein aktives Tun, veranlasst und gesegnet durch den Heiligen Geist. Seid demütig. Demütig ist, wer klar sieht. Sehen wir klar, wer Gott ist, sehen wir auch klar, wer wir sind. Ein sehr schönes Beispiel für Demut ist Jesaja 6, Vers 3, wo der Prophet vor Gott steht und spricht: Wehe mir, denn ich bin verloren. Ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Wer aber noch viel von sich hält, und sich noch in seiner vermeintlichen Vortrefflichkeit sonnt, hat weder Gott noch sich selbst erkannt und lebt in einer gigantischen Täuschung. Galater 6, Vers 3, wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Um demütig zu werden, müssen wir zuallererst Gott erkennen und in seiner Erkenntnis wachsen. Dazu gehört auch und vor allem auf Jesus zu schauen, der sich von der allerhöchsten Gottessohnschaft zum niedrigsten Sklavendasein herabgelassen hat. Wenn wir Jesaja 53 lesen, sind wir betroffen, wie der heilige, großartige, herrliche Gottessohn sich zu einem Sklaven der Menschen gemacht hat. Demut wurde zu allen Zeiten und wird auch heute oft als etwas Unwürdiges empfunden. Dem aber, den Jesus in seine Nachfolge gerufen hat, ist es keine Schmach mehr, niedrig zu sein. Nur wer demütig ist, kann Gott die Ehre geben und seinen Nächsten mindestens achten oder sogar höher achten. Ohne Demut ist auch kein gesundes Gemeindeleben möglich. Hochmut hingegen fordert zu Trotz und zu Widerstand heraus. Wo Demut herrscht, ist eine gute Voraussetzung für brüderliches Ermahnen und gute Zusammenarbeit gegeben. Das gilt gleichermaßen für alle in der Gemeinde, für Leiter und Geleitete, für Pastoren, für Älteste, Diakone, Mitarbeiter und jeden Einzelnen. Dem natürlichen Menschen ist die Demut nicht angeboren. Wir denken an ein Beispiel aus 2. Mose 2, wo der Prinz von Ägypten, zu seinen Volksgenossen geht und sieht, wie ein Israelit schikaniert wird von einem Ägypter. Und er erschlägt diesen Mann kurzerhand im aufwallenden Zorn. Oder denken wir an ein neutestamentliches Beispiel, Markus 9, 34, wo die Jünger auf dem Weg miteinander diskutieren, wer der Größte sei. Demut muss erlernt werden, Schritt für Schritt, und ist die Folge der Erziehung Gottes. Durch widrige Umstände, unbequeme Menschen, Nöte aller Art, Probleme, Krankheit, Einsamkeit und dergleichen. Der Bibellehrer Benedikt Peters hat einmal rhetorisch die Frage gestellt in einer Konferenz: Herr, warum gibst du uns in der Gemeinde immer so viele unbequeme Menschen? Und er hat sich gleich selbst die Antwort gegeben, damit wir im Umgang miteinander Demut lernen. Mose lernte 40 Jahre in der Einsamkeit, in der Wüste Midians, bei den Schafen Demut und Niedrigkeit. Und nach 40 Jahren Lernen war er bereit und geeignet, ein Führer und Prophet Israels zu werden. Seine Lebensschule ging aber auch in seiner Führungs- und Leitungsfunktion weiter, indem er ein überaus widerspenstiges und treuloses Volk leiten sollte, sodass es schließlich von ihm hieß, in 4. Mose 12, Vers 3, der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Was für ein schönes Zeugnis eines lebenlangen Lernens in der Schule Gottes. Was für ein wunderbares Zeugnis über einen anfänglich unbeherrschten und im Zorn handelnden Totschläger. Gott konnte ihn verändern und völlig umgestalten. Und auch wir dürfen glauben, dass der Herr es mit uns schafft, wenn wir es denn zulassen wollen. Ich sage noch einmal Matthäus 11, 29, vorhin schon zitiert, sagt der Herr Jesus, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen.